Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Ich muss sagen, das mit den Masken hat auch einen gewissen Vorteil, weil ich wusste schon immer, vor allem in der Zeit, als ich verliebt war, dass die Augen eine eigene Sprache haben. Aber diese Sprache nimmt man nicht so intensiv wahr, wenn das ganze Gesicht zu sehen ist. Aber wenn die Hälfte des Gesichtes schon abgedeckt ist, achtet man umso mehr auf die Augen. Und das ist etwas, was ich als Pluspunkt sehe jetzt in der Zeit. Wobei, ich würde gerne auch auf die Masken verzichten. Als die Michaela heute Morgen mit ihrem Text angefangen hat, habe ich mir gesagt, das kann nicht wahr sein, weil auch über diesen Text ich heute predigen werde. Und das war keine Absprache im Vorfeld. Ich fand das ganz, ganz spannend. Ich will mit euch heute Morgen über das Thema reden, Heilung durch Jesus. Und ich erzähle euch am Anfang, warum mir dieses Thema wichtig geworden ist. Ich habe vor der Corona-Zeit in Pasing eine Gruppe an Teenagern, die ich betreue. Die bekommen Religionsunterricht von mir. Und es ist ganz interessant, dass in der digitalen, visuellen Zeit, in der wir leben, die Kinder sicherlich eine andere Wahrnehmung haben als die Kinder vor 20, 30, 40 Jahren. Bilder spielen für die heutige Generation eine viel größere Rolle, als wahrscheinlich für mich diese Bilder gespielt haben. Aufgrund dessen, dass es damals nicht so viele gab, muss ich eigentlich sagen. Und wir haben ein Experiment gemacht. Bei YouTube gibt es kostenlos erhältlich einen Bibelfilm. Das Evangelium nach Markus. Könnt ihr suchen auf Deutsch. Sehr gut gemacht aus meiner Sicht, das Evangelium nach Markus. Der Film ist so konzipiert, dass es im Prinzip nur der Text aus dem Markus-Evangelium vorgelesen wird. Das heißt, der Drehbuchautor und der Regisseur, die haben sich keine zusätzlichen Ideen erlaubt. Das heißt, so wie der Text steht in der Bibel, Kapitel 1 bis Kapitel 16, wird der Text von einer männlichen Stimme vorgelesen. Und zu diesem Text werden die einzelnen Situationen dann von Schauspielern, von echten Schauspielern nachgespielt. Und was mir aufgefallen ist, wir haben uns erst die ersten 8 Kapitel angeschaut, die ersten 4, dann 5 bis 9 und so weiter. In 4 Teile haben wir den Film gesplittet. Was mir aufgefallen ist, in dem ersten Teil, in den ersten 4 Kapiteln, wie oft Jesus Christus geheilt hat. Und das wird einem bewusst, nicht so sehr, wenn er den Text nur liest, sondern auch, wenn er den Text vor Augen als Schauspiel, als Film präsentiert bekommt. Und ich wusste schon, Ellen White schreibt auch darüber, dass Jesus Christus mehr geheilt hat, als er gepredigt hat. Auch andere Theologen sind zu dieser schlauen Schlussfolgerung gekommen. Aber das war mir nicht so präsent, in welcher Intensität diese Heilungsgeschichten, vor allem von Markus, im Markus-Evangelium, eins nach dem anderen rausgehauen wurden. Du bist praktisch als Zuschauer erdrückt von dieser Ansammlung an Heilung, die Jesus Christus immer wieder macht. Und man merkt, Markus kommt irgendwann nicht mehr hinterher und sagt, ja, und viele Leute sind zu Jesus gekommen und zu vielen, und in vielen Dörfern ist er gegangen und in vielen Städten, und egal wo er war, hat er die Menschen geheilt. Auch Matthäus berichtet darüber. Es ist ganz interessant, dass Johannes, sein Cousin, Johannes der Täufer, der das Kommen des Messias angekündigt hat und gepredigt hat, in der letzten Phase seines Lebens an die Messianität, an die Göttlichkeit von Jesus Christus gezweifelt hat. Vermutlich hatte er einen guten Grund. Er stand da, er war eingesperrt im Kerker und er wusste, es sieht nicht gut aus. Und es ist auch nicht gut ausgegangen, wissen wir aus der Bibel und auch aus der Geschichte. Und in diese dunkle Stunde seines Lebens hat Johannes eine Frage gestellt an seinen Jüngern. Er hat gesagt, hey, ich kann nicht mit Jesus persönlich sprechen, aber geht zu Jesus und fragt ihn, ist er der Messias wirklich oder ist er nicht? Sollen wir auf jemand anderen warten? Und die Antwort Jesu Christi, aus Zeitgründen lese ich das nicht, wer sich das notiert, könnt ihr in Lukas 27 bis 22 nachlesen. Die Antwort Jesu Christi ist eine ganz spannende. Jesus beantwortet diese Frage nicht direkt und vor allem nicht sofort. Er lässt die Jünger des Johannes eine Zeit lang mit ihm mitgehen. Und am Ende von ein, zwei Heavy Days, schwierige Tage, wo Jesus viel geheilt hat und ab und zu gepredigt hat und weiter geheilt hat und so weiter, sagt Jesus zu den Jüngern, geht zu Johannes und erzählt ihm alles, was ihr gesehen habt. Und jetzt könnt ihr mich korrigieren, ich weiß die Reihenfolge nicht so direkt, aber Lahme können gehen, Taube können hören, Blinde bekommen das Sehlicht wieder und so weiter und so fort. Das heißt, der Beweis Jesu Christi, das, was Lukas an dieser Stelle präsentiert, im Kapitel 7, die Verse 20 bis 22, ist die Heilungskraft Jesu Christi. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet, dass Jesus Christus ein Heiler war? Und was heißt das für mich heute, für uns heute als Gemeinde? Inwiefern diese Heilungskraft Jesu Christi ist etwas, was uns als Siebenten-Tags-Adventisten, als Gemeinde, als Christen auszeichnet. Wir haben den Sabbat. Wir haben die Trinität. Wir haben die Heiligtumslehre. Wir haben so viele Lehren, die uns wichtig sind. Und das ist die dogmatische Basis, auf der wir stehen. Der Geist Jesu Christi war aber nicht nur ein Geist der Lehre, sondern auch ein Geist der Tat, der Handlung, der Heilung. Und ich habe euch heute drei Geschichten mitgebracht, Heilungsgeschichten, die ich kurz mit euch teilen möchte und daraus werde ich versuchen, gewisse Erkenntnisse für uns persönlich abzuleiten, was bedeutet im Sinne Christi, ein Ort, eine Gemeinde der Heilung zu sein. Die erste Geschichte steht in Johannes Kapitel 5 und da werde ich nicht die ganze Geschichte, nur den Vers 6 vorlesen. Jesus Christus ist am Teich von Bethsaida und dort sieht er einen Mann, der seit 38 Jahren rumliegt. Und er schafft es nicht, ins Wasser zu kommen, um geheilt zu werden. Und Jesus Christus läuft da an diesem Teich von Bethsaida. Es ist ein sehr kleiner Ort, muss ich euch sagen. Ich war persönlich dort 2015. Es ist richtig eng. Ja, es ist richtig eng. Und ich frage mich, wie viele kranke Leute waren tatsächlich am Teich von Bethesda. Und dort im Kapitel 5, Vers 6 steht, als Jesus ihn sah, und er erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Und als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gesagt, was ist das für eine Frage? Stellt euch mal vor, ihr habt eine Krankheit. Muss nicht Corona sein. Es kann nur Zahnschmerz sein. Etwas Unangenehmes. Meine Mutter hatte vor ein paar Monaten Fersenschmerzen, so durch Ablagerungen, Kalkablagerungen. Unangenehme Schmerzen. Und wenn man Schmerzen hat, der erste, was man möchte, ist, dass die Schmerzen aufhören. Deswegen gibt es Schmerzmittel. Die helfen nicht, um das Problem zu lösen, sondern sie behandeln oft nur die Symptome. Aber manchmal sind die Schmerzen so unerträglich, dass man auch das in Kauf nimmt. Sagt, okay, ich weiß, ich werde nicht gesund, aber zumindest die Symptome werden für eine Weile, sagt man, abgedämpft. Und Jesus geht zu diesem Mann und fragt ihn, möchtest du, willst du gesund werden? Wisst ihr, was im Originaltext steht? Im Originaltext steht Folgendes, willst du vollständige Heilung erfahren? Das ist eine ganz andere Frage. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es nicht nur um die Krankheit, sondern es geht um eine vollständige Heilung. Und ich frage mich, warum stellt Jesus Christus diese Frage? Und die Antwort ist naheliegend, weil er wusste bei jedem Kranken, dass es nicht nur um eine körperliche Beschwerde ging, ob blind, Lepra oder was auch immer, sondern es geht fast immer um eine Ebene, die viel, viel tiefer ist. Deswegen stellt er die Frage, möchtest du vollständig geheilt werden? Möchtest du nur die Schmerzmitteltablette bekommen? Oder möchtest du tatsächlich geheilt werden? Was mich wundert an dieser Stelle und beeindruckt, ist die Tatsache, dass Jesus Christus diese Frage stellt. Er könnte kommen und sagen, weißt du, Daniel, weißt du, Petko, weißt du, Michaela, ich weiß, dass du krank bist und jetzt heile ich dich. So könnte Jesus auch vorgehen. Und dann stehe ich und sage, ja, Jesus, ja, bitte heile mich. Klar, natürlich. Macht er nicht. Er holt sich erstmal das Einverständnis. Er fragt erstmal. Wisst ihr warum? Weil er unseren freien Willen respektiert. Einmal das. Und weil er weiß, wenn er uns diese Frage stellt, da kommt auch eine Antwort. Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft. Wenn sich das Wasser bewegt, versuche ich es, aber allein komme ich immer zu spät. Das Wort allein hat mich nachdenklich gemacht. Der Kranke sagt nicht, Jesus, heilt mich. Der Kranke sagt, Jesus, ich bin ein einsamer Mann. Und das finde ich faszinierend. Jesus Christus stellt eine Frage bezüglich der Krankheit. Der Kranke beantwortet sie nicht direkt, sondern er sagt, Jesus, weißt du, mein Problem ist nicht nur diese Krankheit. Ja, das ist schmerzlich. Aber mein größeres Problem ist, ich bin ein einsamer Mann. Ich bin alleine, ich habe niemanden. Es gibt keinen, der mir dabei helfen kann. Liebe Geschwister, es ist wichtig, von Jesus Christus dieses Taktgefühl zu lernen. Die Leute, unabhängig, wie wir sie bewerten, und wir sehen die Krankheiten bei dem anderen schneller als die bei uns, immer mit einem Respekt erstmal ihnen entgegenzutreten. Und wenn wir ihnen die Frage stellen, lass uns auch offen sein, nicht nur das Vordergründliche uns vor Augen zu führen, sondern auch bereit sein, ein bisschen tiefer zu gehen und den Menschen zu erlauben, ihre Geschichte, ihre Leidensgeschichte zu erzählen, damit eine vollständige Heilung geschieht. Als Gemeinde sind wir dazu berufen, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern den Menschen zu helfen, Jesus Christus besser kennenzulernen, damit sie eine vollständige Heilung erfahren können. Die zweite Geschichte steht, wie ihr heute schon gehört habt, in Markus Kapitel 1, die Verse 40 bis 41. Michaela hat den Text vorgelesen, ich lese ihn nochmal. Markus 1, 14 bis 41. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, er fiel vor ihm nieder und bat, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann, deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Jesus verstößt hier gegen eine wichtige Regelung. Diese Regelung steht schon in den ersten fünf Büchern Mose. Es gab eine Abstandsregelung, genauso wie bei uns. Und Jesus verstößt gegen diese Abstandsregelung. Er berührt einen leprakranken Mann. Vier Kapitel später, in Kapitel 5, ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die Frau mit dem Blutfluss. Ja? Das heißt, Jesus war nicht nur bereit, Menschen zu berühren, sondern er war bereit, auch berührt zu werden. Beide Seiten sind da. Jesus hatte keine Berührungsängste. Und ich habe mir hier ein paar Daten aufgeschrieben, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich bin kein Mediziner. Ich glaube, diejenigen, die eine medizinische Ausbildung haben, können das noch ausführlicher erklären. Ich bin Pastor, aber ich fand es interessant, mal das zu lesen. Es gibt in unserem Gehirn ein Hormon und dieses Hormon nennt man Oxytocin. Und Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn wir berührt werden, wenn wir liebevoll berührt werden. Und dieses Hormon steigert das Gefühl des Wohlbefindens. Spannenderweise, die Untersuchungen haben gezeigt, dass nicht nur erwachsene Leute Oxytocin brauchen, Babys brauchen das unbedingt. Das heißt, ohne Berührung kann ein Kind, ein Baby, sich nicht normal weiterentwickeln. Es gibt ganz interessante Studien, grausame Studien aus der Zeit des Kommunismus in Rumänien zum Beispiel, wo Kinder nur mit Nahrung versorgt wurden, aber sie wurden nicht gestreichelt und berührt. Alle Kinder sind gestorben, weil ihnen etwas Wesentliches vorenthalten wurde. Für alte Leute ist diese Berührung auch ganz, ganz wichtig. Sie gibt ihnen das Gefühl, verbunden, anerkannt und geschätzt zu werden. Durch einen angemessenen Körperkontakt können auch Angst und Stress bei Menschen verringert werden. Jesus Christus zeigt uns deutlich, dass wir Berührung brauchen. Jetzt verzichten wir davon, was auch Hans angedeutet hat, aber wir brauchen das. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie würde es, wenn wir zu Hause in der Familie eine Abstandsregelung von irgendjemandem verordnet bekommen hätten? Das wäre ganz schlimm. Wir sind auf diese Berührungen angewiesen. Und ich merke es bei meinem kleinen Sohn, er ist 2 Jahre alt, manchmal, wenn er weint, wenn er wütend ist und so weiter, ich versuche oft argumentativ ihm Dinge zu erklären. Bis ich gecheckt habe, das hilft nicht. Nimm ihn einfach in den Arm, halt ihn so fest, sag halt die Klappe, sag kein Wort, 5 Minuten und dann ist gut. Wisst ihr aber, was die Wahrheit ist? Dass nicht nur 2-jährige Kinder genauso was brauchen. Erwachsene auch. Und dann kommen wir zu dem dritten Moment. Das erste war, ja, Frage den anderen, Respekt zeigen. Der zweite Punkt war, keine Berührungsängste. Und dann kommen wir zu dem letzten, dritten Punkt. Der steht auch in Markus, Kapitel 2, Vers 5. Steht Folgendes geschrieben. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ist die Geschichte klar? Soll ich sie kurz erzählen? Jesus predigt in einem großen Haus. Ein gelähmter Mann kommt nicht zu Jesus, seine 4 Freunde schnappen sie ihn, jeder die eine Ecke da von seiner Trage und die gehen zu dem Haus hin. Stellen fest, das Haus ist voll, die kommen nicht durch, schlaue Leute kommen auf die Idee, okay, wir machen das Haus kaputt, zumindest das Dach, werden ihn später reparieren oder aus der eigenen Tasche zahlen, aber die Gesundheit unseres Freundes ist wichtiger als ein kaputtes Dach. Sie klettern drauf, machen eine Öffnung da im Dach und der Kranke wird runtergesetzt zu Jesus Christus. Und Jesus Christus heilt ihn nicht, weil er den Glauben des Kranken sieht, sondern er heilt ihn, was steht im Text? Weil er den Glauben seiner Freunde honoriert. Ganz spannende Geschichte. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Er sagt zu dem Kranken, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und es kommt zu einer großen Empörung, könnt ihr später im Text lesen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind sauer. Wer ist das, der sich erlaubt oder anmaßt, überhaupt Sünden zu vergeben? Und Jesus Christus sagt, Freunde, lass uns mal einen kurzen Test machen. Was ist leichter zu sagen? Stehe auf und werde gesund oder deine Sünden sind dir vergeben? Okay, Ende der Diskussion. Seitdem wollten sie ihn töten. Vergebung der Sünden. Jesus wusste schon damals, was eine psychosomatische Krankheit ist. Und ich merke, wenn die Ärzte heute mit einem gesundheitlichen Problem nicht klarkommen, sagen sie, wahrscheinlich ist das psychosomatisch. Kann jemand erklären, was psychosomatisch ist? Psychosomatisch, ich habe das zumindest so verstanden, es gibt ein körperliches Problem aufgrund eines seelischen Schmerzes, eine psychische Belastung, sei es Depression oder etwas anderes. Das heißt, schon damals hat Jesus Christus erkannt, ohne den Begriff zu verwenden, dass unsere Emotionalität, unser Seelenfrieden, wir haben auch darüber gesungen, ja, dafür verantwortlich ist für unseren körperlichen Wohlbefinden. Beides hängt eng zusammen. Ich habe hier etwas mitgebracht zum Thema Unversöhnlichkeit und möchte euch das gerne vorlesen. Unversöhnlichkeit gegenüber anderen ist mit einem erhöhten Stressniveau verbunden. Es stellt eine enorme körperliche Belastung dar, verletzt und enttäuscht zu werden, sagt Dr. Karen Schwarz von Johns Hopkins Hospital. Chronische Wut versetzt einen in einen Kampf- oder Fluchtmodus, was zu zahlreichen Veränderungen der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Immunreaktion führt. Diese Veränderungen steigern das Risiko von Depressionen, Herzkrankheiten, Diabetes und anderen Krankheiten. Vergebung hingegen ist mit einem geringeren Maß an Depression, Angst, Wut und Stress verbunden. Sie verbessert auch den Schlaf und das Wohlbefinden. Haben wir als Christen Vergebung erfahren? Sind wir bereit, auch anderen Vergebung zu gewähren? Und noch eine dritte Frage, die für Adventisten, die sehr strikt nach Regeln erzogen wurden wie ich, kann ich mir selbst auch vergeben, nachdem ich der Vergebung Gottes gewiss bin? Oder grüble ich immer wieder in meinem Kopf und denke darüber nach, was ich falsch gemacht habe? Lebe ich mit meinen Schwächen vor Augen oder mit der Gnade und mit der Heilung, die Jesus Christus mir jeden Tag schenkt? Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18, das ist der letzte Text, mit dem ich meine Predigt abschließen möchte, sagt Paulus, wofür Christen stehen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 18. All dies verdanken wir Gott, der durch Jesus Christus mit uns Frieden geschlossen hat, uns versöhnt hat, sagt die Luther-Übersetzung. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Welche Botschaft? Die Botschaft des Friedens, der Versöhnung, die Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Warum ist die Heilung Jesu Christi wichtig für alle seine Nachfolger? Warum ist seine Heilungskraft, warum ist sein Beispiel der Heilung so wichtig für uns als Seventh-Tags-Adventisten? Weil sie uns hilft zu verstehen, was Mission heute bedeutet. Nach innen, aber auch nach außen. Erstens, Respekt vor dem anderen zeigen, unabhängig wie krank er in meinen Augen ist. In den Augen Jesu ist er immer noch ein geliebtes Kind. Zweitens, uns darüber nachzudenken, warum habe ich Berührungsängste? Bei welchen Leuten habe ich Berührungsängste? Bei welchen geht wiederum nicht? Ein bisschen darüber Gedanken zu machen, was es heißt für eine Kirche, Ängste zu haben mit bestimmten Gruppen von Menschen oder mit bestimmten Gruppen oder Arten von Sünden in Kontakt zu treten. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Aber mit dieser Frage dürfen wir uns auch auseinandersetzen. Und drittens, Heilung bedeutet Versöhnung. Christus hat mit uns Frieden geschlossen. Was heißt das? Ich darf auch Frieden mit meinem Nächsten, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Geschwistern schließen. Ich darf nicht in Unfrieden leben. Ich habe das Geschenk der Versöhnung bekommen und dieses Geschenk macht aus mir eines, einen gesunden und einen glücklichen Christ. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und eine gute und gesegnete Woche. Amen. Ich würde gerne mit euch beten zum Schluss und dann singen wir das Lied 215. Großer und allmächtiger Gott, ich danke dir, dass wir die Gelegenheit haben, heute wieder vor dir zu stehen und von dir, von deinem Wort, uns belehren zu lassen. Aber auch unser Verhalten, unser Denken zu hinterfragen. Ich danke dir für die Heilung, die du uns schenkst. Ich danke dir für die Vergebung, die du jedem Einzelnen von uns gewährst, kostenlos. Großer Gott, ich bitte dich, dass wir deinen Frieden, deinen Geist der Versöhnung nicht nur persönlich erfahren, sondern auch weitergeben. In deinem Namen. Amen.